Ich weiß nicht, wie es dir geht. Also wenn ich an den Römerbrief denke und lese, dann denke ich öfters mal, oh, ist das kompliziert, du, meine Güte, was der Paulus da alles schreibt und die ganzen Schachtelsätze und das ganze Theoretische und die früheren Argumentationslinien, die er da verfolgt über viele Kapitel. Und ich muss ehrlich sagen, manchmal ist das sehr ungemütlich, sich damit zu beschäftigen und sich da irgendwie durchzukämpfen. Am letzten Donnerstag haben wir Kleingruppe gehabt. Mit meinen Jungs habe ich dann Römer 4 mit den Fragen, die schon vorbereitet waren, angeschaut. Und meine Güte, haben wir uns gequält, du, mit den Fragen und was das jetzt wo ist und was das bedeutet. Und dann habe ich gedacht, komm, ich lese das mal aus meiner Übersetzung vor. Da wird das vielleicht klarer. Und dann habe ich gemerkt, oh Mann, das steht wieder ganz etwas anders. Der sagt das wieder irgendwie in einer anderen Form, der Übersetzer. Und mir taten die Jungs dann in der Kleingruppe echt leid, dass wir uns da dem Abend durchgekämpft haben. Und ich tat mir dann auch noch leid irgendwie, weil ich ja selber auch echt Mühe hatte, mich da durchzukämpfen und da klar zu sehen. Vielleicht geht es manchem von euch vielleicht ähnlich. Und vielleicht fragt sich mancher von euch auch, Mann, warum setzen wir uns jetzt mit so einer komplizierten Materie auseinander? Dazu ist mir jetzt in der Woche gerade etwas Spezielles aufgefallen. Und zwar bin ich am Mittwoch mit dem Velo unterwegs gewesen und am Mittwoch ist tierisch neblig gewesen. Und Nebel und Velofahren mit Brille ist immer irgendwie etwas ganz Blödes. Und mit der Zeit hat sich dann so die Brille zugesetzt und normalerweise klappe ich die zusammen, stecke sie weg. Jetzt ist mir die im Urlaub kaputt gegangen, nur mit Kabelbinder und Gaffertape repariert irgendwie. Jetzt kann ich sie aber nicht mehr zusammenklappen. Das heißt, ich konnte die Brille nicht abnehmen, dann bin ich so mit der Brille runter und da der Helm noch und dann auf dem Velo und habe irgendwie versucht, da meinen Weg zu finden durch das ganze Zeugs durch. Und ihr seht da schon einen Film, da ist am ein Bild, da ist am Nussbaumer See. Also du siehst einfach fast gar nichts. Irgendwie habe ich dann weiter hinten so ein paar Lichter gesehen und dachte, das ist der Sternenhimmel irgendwie, aber war nicht ganz klar. Und als ich dann am Nachmittag zurückgefahren bin, das ist das nächste Bild, genau die gleiche Location, und da sah das ganz anders aus. Da hat die Sonne diesen Nebel weggetrocknet im Prinzip. Und du hast klar gesehen, du hast nicht nur im Nebel irgendwie gesehen. Und da kam mir irgendwie die Aha-Erleuchtung, der Römerbrief, ich riskiere das jetzt einfach mal. Der Römerbrief ist wie die Sonne, die uns hilft, Dinge, die wir nicht so klar sehen, deutlich zu verstehen. Also, du siehst manches im Glauben nur im Nebel, weißt so, ja, Jesus ist für mich gestorben und in der Ewigkeit bei ihm und so, das ist schon irgendwie klar, aber kann ich jetzt abfallen nochmal vom Glauben, was ist mit den Kindern, die nie von Gott gehört haben, was ist mit dem und so. Also richtig klar wurde es bei mir in dem Vergleich mit der Sonne. Und ich habe dann später gemerkt, die Lichter, die ich da gesehen habe, das waren nicht irgendwie Sterne, sondern das war so eine Horde Schulkinder, die mit dem Velo direkt auf mich zugekommen sind. Aber wäre es klar gewesen, dann wäre das deutlich einfacher gegangen, die Begegnung da miteinander dann. Also, wenn wir klarer sehen, was wir glauben, wenn wir die Konturen erkennen, dann hilft uns das, dann gibt uns das auch Sicherheit, dann hilft uns das auch, dass wir uns nicht so leicht von anderen in irgendeine falsche Richtung führen lassen. Auf der gleichen Fahrt ist mir noch ein Beispiel eingefallen, das war irgendwie ein inspirierender Morgen, und zwar Luther, der hatte ja damals die Spannung, in der Zeit hatte man früher die Gottesdienste in Latein gehalten und das Fußvolk hat im Prinzip nicht verstanden. Und man hat dann Bilder an der Wand gehabt, irgendwie, wo man so ein bisschen biblische Geschichten halt sehen konnte. Und in der Zeit hat die Kirche zur Finanzierung vom Petersdom in Rom eine groß angelegte Finanzierungskampagne gemacht und du musstest Ablass zahlen, damit du die Zeit im Fegefeuer verkürzen könntest. Oder kannst. Und Luther hat dermaßen den Nucki rausgehauen, als er gemerkt hat, was da los ist. Und er hat dann die Bibel ins Deutsche übersetzt. Gutenberg hat vorher den Buchdruck entwickelt. Und so war es dann möglich, dass die breite Bevölkerung auch viel mehr verstehen konnte, worum es überhaupt geht. Und als das Volk verstanden hat, was in der Bibel steht, was wirklich wichtig ist, das hat eine richtige Revolution, also die Reformation, damals gegeben. Das heißt, wissen, an was ich glaube, verstehen, an was ich glaube, das ist unglaublich wertvoll und das ist unglaublich wichtig für uns. Ich gebe zu, das war jetzt eine lange Herleitung, aber vielleicht gewinne ich eure Aufmerksamkeit jetzt wieder für diesen schwierigen, anspruchsvollen Römerbrief. In der letzten Predigt über den Römerbrief hatte Paul über Glauben gepredigt, und zwar die vier verschiedenen Stufen des Glaubens. Von der ersten Stufe des Glaubens so, ich glaube schon, könnte sein, vielleicht, so dieses Vermuten, bis hin zur vierten Stufe, wo es dann heißt, ich vertraue mein Leben ganz bewusst Gott an. Und deshalb dieser Rückblick, weil Kapitel 5 jetzt direkt an dieser Stelle ansetzt. Ich möchte mit euch den ersten Vers lesen aus Kapitel 5 zum Thema heilvoll leben. Da heißt es, nachdem wir durch den Glauben, also das, was wir in Kapitel 4 gelesen haben, nachdem wir durch den Glauben von unserer Schuld freigesprochen sind, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Und weil das dieser Glaube der vierten Stufe ist, also das persönliche Anvertrauen, möchte ich diesen Vers nochmal ein bisschen umgeschrieben auf mich persönlich. Dann heißt er, nachdem ich durch den Glauben von meiner Schuld freigesprochen bin, habe ich Frieden mit Gott durch meinen Herrn Jesus Christus. Also das ist grandios, das ist fantastisch, Frieden mit Gott zu haben. Wirklich Frieden, Shalom, allumfassender Friede mit Gott, den er schenkt durch diesen Glauben. Das ist wirklich grandios. Und Paulus legt da gleich nochmal eins nach, im Vers 2, da heißt es, wir können ihm vertrauen. Er hat uns die Tür zu diesem neuen Leben geöffnet. Im Vertrauen haben wir dieses Geschenk angenommen. Und mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Das ist einfach fantastisch. Luther übersetzt übrigens diesen Teil, er hat uns die Tür zu diesem Leben geöffnet mit, wir haben auch den Zugang. Und andere schreiben, wir haben das Recht, uns zu nähern. Und ihr merkt schon vielleicht ein bisschen, wenn ihr jetzt an die Juden denkt, wenn die diese Vokabeln hören, dieser Zugang, und sie haben ein Recht, sich zu nähern, dann ist das so eine Sprache aus dem Tempelumfeld. Einmal im Jahr durfte der hohe Priester sich Gott, dem Allerheiligsten, nähern und einmal hatte er Zutritt. Aber jetzt macht Paulus hier klar, ist das nicht nur diese jüdische Geschichte einmal im Jahr, sondern jeder hat diesen Zugang zu Gott. Jeder. Nicht nur der Fromme, nicht nur der Nette, nicht nur der Durchschnittsbürger, nicht nur die Anständigen und Braven, sondern wirklich jeder hat jetzt diesen Zugang zu Gott. Und er sagt noch mehr noch, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Die Herrlichkeit, das war damals der Kaiser in Rom. Da waren die großen Gebäude, da war die Herrlichkeit leibhaftig quasi anwesend, die Herrscher in Rom. Und Paulus macht das eben auch für die Gemeinde in Rom so deutlich. Der Herrscher, das ist Gott, wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit, als mit diesem Herrscher zusammen sein. Also was für ein Geschenk. Friede mit Gott, Vergebung meiner Schuld, Beziehung zu Jesus und ich werde später noch einmal in der Herrlichkeit mit Gott zusammenleben. Also das ist, finde ich, unglaublich reich, wie er uns da beschenkt. Er beschließt diesen Satz dann mit, diese Hoffnung erfüllt uns mit Freude und Stolz. Also ich darf mich freuen und ich darf stolz sein, ein Christ zu sein. Ich darf sagen, ich bin stolz drauf, dass ich zu Jesus gehöre. Das ist ein absolutes Vorrecht, das ist wunderbar. Eine andere Übersetzung sagt an der Stelle, wir feiern die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Wir feiern die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und das ist der Grund, warum wir in unserer Gemeinde uns in jedem Gottesdienst Zeit nehmen für Worship-Zeiten, wo wir die Lieder singen, wo wir immer wieder andere Lieder in anderen Varianten singen, um einfach eine Möglichkeit zu ergreifen, dieser Begeisterung und dieser Freude und diesem Stolz Ausdruck zu geben, dass wir zu Gott gehören dürfen. Das ist so gewaltig. Wenn ich manchmal zu Hause in der stillen Zeit sitze und meinen Bibeltext gelesen habe und ich will Gott anbeten danach, mir, muss ich ehrlich sagen, mir fehlen manchmal, ich habe das Gefühl, mir fehlen die Worte. Ich weiß gar nicht, wie ich das so richtig sagen soll. Und ich bin so dankbar um die Lieder, die uns helfen, das einfach in Worte und auch in Musik zu fassen, diese Begeisterung. N.T. Wright, ein Theologe, der sich intensiv mit dem Römerbrief beschäftigt hat, übrigens der auch diese Auslegung geschrieben hat, die draußen auf der Theke ausliegt, wenn ihr da näher, tiefer eintauchen wollt, das ist jetzt nicht so hochtheologisch, tierisch kompliziert, das hilft sicherlich auch da noch weiter zu verstehen, noch weiter Licht in die Materie reinzulassen. Der Autor von diesem Buch sagt, wir realisieren, dass wir hierfür geschaffen wurden, dass wahre menschliche Existenz so auszusehen hat. Und das ist der Anfang von etwas derart Großem, Massiven und so unvorstellbar Schönen und Kraftvollen ist, dass wir beinahe platzen, wenn wir darüber nachdenken. Das ist so, man kann es fast nicht in Worte fassen. So wunderbar ist das. Wir feiern die Hoffnung der Herrlichkeit Gottes. Und sehr schön finde ich, Glauben ist nicht nur ein Gefühl, wenn ich gut drauf bin, wenn es mir gut geht. Und was ist, wenn ich Zweifel habe, wenn ich am Morgen schlecht aufstehe, wenn ich irgendwie das Gefühl habe, oh Mann, heute ist irgendwie nicht mein Tag. Dann darf ich wissen, dass Gott eben dieser wunderbare Gott ist. Wenn es dir so geht, wenn du manchmal das Gefühl hast, Mann, wo ist Gott? Er scheint so weit weg zu sein. Dann nimm dir doch einfach Römer 5 und lies diese ersten beiden Verse und mach dir wieder gegenwärtig, welch wunderbares Geschenk Gott uns gibt. Bis jetzt habe ich diese Botschaft nur auf mich gegeben, auf uns persönlich bezogen. Und da können wir dankbar sein, dann können wir froh sein darüber, wenn ich frei bin, wenn ich Friede habe und wenn ich dieses Heil erlebe. Aber ich glaube, dass Paulus das auch geschrieben hat, um klarzumachen, dass dieses Heil, dieses Geschenk auch in meinem Umfeld Auswirkungen haben sollte. Und da kommen wir jetzt ein Stück an diese Anmoderation im Video hin, wo verschiedene Volksgruppen in Rom gemeinsam auf engstem Raum Gottesdienst gefeiert haben. Da waren Juden und die hatten das Gesetz. Und für die war klar, bestimmte Sachen dürfen sie essen, bestimmtes darf man nicht essen, an bestimmten Tagen muss ich ganz bestimmte Dinge tun. Das war für sie von der Tradition ganz klar so. Als die Christen geworden sind, haben sie immer noch diesen Hintergrund gehabt. Und dann gab es Christen, die einfach Heiden, die ganz anders gelebt haben, eine ganz andere Tradition hatten, gläubig geworden sind, gesagt haben, Halleluja, Jesus, du machst mich frei, ich darf alles. Und die haben zusammen dann miteinander auf engstem Raum Gottesdienst gefeiert, die haben zusammen gegessen und zwei ganz unterschiedliche Kulturen prallen da aufeinander. Und ich glaube, dass auch die Intention von Paulus war, an der Stelle klarzumachen, das, was wir an Heil erlebt haben, das muss in unserer Beziehung auch Auswirkungen haben. Also heile Beziehung miteinander, trotz unterschiedlichen Traditionen umgehen können, weil wir diesen einen Frieden und diesen einen Versöhner Jesus haben. Paulus macht das deutlich in den Kapiteln 12 bis 14. Da geht es um Umgang mit den Gnadengaben, die er geschenkt hat. Da geht es darum, wie gehe ich mit den römischen Herrschern um. Da geht es auch um diese Speisevorschriften. Wie handhabe ich das? Kennt ihr vielleicht die Rücksicht der Starken auf die Schwachen? Das findet ihr auch dort im Römerbrief, damit dieser wunderbare Friede einfach auch wirklich Auswirkungen in dem ganzen Umfeld hat. Später schreibt Paulus noch klarer, sogar an die Epheser, Folgendes. Und vergebt einander, so wie Gott euch durch Christus Jesus vergeben hat. So wie Jesus Christus euch vergeben hat. So vergebt einander. Und das gilt für beide Gruppen. Das gilt für die Judenchristen, das gilt für die Heidenchristen und das gilt ganz genauso für uns. Das war damals für die eine hohe Herausforderung und das ist es heute für uns, glaube ich, auch noch manchmal. Das meint nicht nur den anderen zu tolerieren und zu sagen, naja, geht halt in die gleiche Gemeinde, schon gut, irgendwie so, sondern das ist viel mehr, wenn es da heißt, vergebt so, wie Jesus Christus euch vergeben hat. Und deshalb glaube ich, darf es nicht sein, dass in der Gemeinde, wenn du vielleicht die Tür reinkommst und siehst da gerade einen und denkst, oh, hinten rum und in die andere Ecke von der Gemeinde sitzen und sagen, ah, dem wird dir jetzt nicht gerade irgendwie über den Weg laufen. Oder dieser verniedlichende Satz, wir händ halt heu nicht auf der gleichen Bühne. Das klingt irgendwie harmlos, aber macht zum Ausdruck, dass da Unversöhntes da ist und dass ich mit jemandem nicht umgehen kann und dass ich wahrscheinlich aus diesem Grund auch die Person meide. Es kann nicht sein, dass ich Fehler, die früher mal vielleicht passiert sind, anderen Personen auf Dauer nachtrage und immer wenn ich die Person sehe, kommt es mir wieder hoch und ich denke, oh Mann, das ist die. Vielleicht denkst du jetzt, sorry Uwe, jetzt überdehnst du den Römer aber ein bisschen weit, das geht jetzt vielleicht zu weit. Ich möchte gerade die nächsten Verse lesen, die das sehr deutlich machen an der Stelle. Da schreibt Paulus, doch nicht nur dafür sind wir dankbar, also für diese Errettung, für den Frieden und für das Leben in der Herrlichkeit. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen, denn Leid macht geduldig. Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben. N.T. Wright übersetzt hier übrigens, bringt einen ausgebildeten Charakter hervor. Und der Vers geht weiter. Und das wiederum gibt uns Hoffnung. Und diese Hoffnung geht nicht ins Leere, denn uns ist der Heilige Geist geschenkt und durch ihn hat Gott unsere Herzen mit seiner Liebe erfüllt. Das ist so eine richtige Reihenfolge von Wachstum. Und ich möchte gern mit euch noch ein bisschen näher anschauen. Das finde ich ganz interessant, wie das Paulus hier macht. Er beginnt damit, ihr habt eventuell Leid um euch rum. Und Leid war damals sicherlich auch die Verfolgung der Christen gemeint. Aber ich glaube, ihr spürt das sicherlich auch, wenn ich mit jemand überquer bin, wenn ich es mit jemand nicht kann, wenn es mich immer stresst, wenn ich die Person nur sehe, das ist auch eine Form von Leid, wo schmerzt und wo weh tut. Und Paulus sagt an der Stelle, wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen, denn Leid macht geduldig. Also wenn wir leiden, kann das zu Geduld führen. Und Geduld ist immer so eine Geschichte, Herr Jesus, schenkt mir Geduld, aber schnell, gell? Geduld ist schwierig, das geht nicht so einfach. Ich muss Leid aushalten, damit Geduld sich entwickeln kann. Wenn ich in der Ehe irgendwie Stress habe mit meiner Ehefrau und ich habe das Gefühl, ich komme zu kurz und sie macht die Fehler und sie macht jene Fehler und am liebsten würde ich gerade gehen, dann wird nie Geduld und die anderen Folgen, die davon dazu noch kommen, sich entwickeln können. Es ist an vielen Stellen notwendig, im Miteinander, in der Verfolgung damals, in Beziehung, Leid manchmal auszuhalten, weiterzugehen, damit Geduld entsteht. Und wenn Geduld entstanden ist, sagt Paulus, dann entwickelt sich ein fester Glaube. Also wenn ich nicht aufgegeben habe, wenn ich nicht einfach beim ersten Stress schon wegrenne, sondern wenn ich Geduld habe, dann wird sich ein fester Glaube entwickeln. Also etwas wirklich Bodenständiges, wo ich nicht gleich einknicke. Wenn ich einen festen Glauben habe, dann ist die logische Folge davon Hoffnung. Und nicht ein vages Hoffen, sondern weil ich ja einen festen Glauben habe, weil das sich gefestigt hat, habe ich Hoffnung, die auf ein gutes Fundament baut. Und wenn ich die Hoffnung habe, das ist dann die Krönung, wie er schreibt, dann werde ich ein Herz voller Liebe haben. Und wenn ich mich anschaue, am liebsten möchte ich das Herz voller Liebe haben, aber ohne diesen blöden Umweg da oben, das ist mühsam. Aber es ist einfach eine Folge dessen, das Leid, Geduld führt zu festem Glaube, führt zu Hoffnung. Und weil ich die Hoffnung habe, habe ich ein Herz voller Liebe. Das ist diese Kette, die Paulus an der Stelle entwickelt. Also vergeben können kann manchmal echt schwierig sein, kann für einen Leid bedeuten, aber es gibt im Prinzip keinen Umweg, keine Abkürzung dorthin, sondern es ist diese Reihenfolge, die Paulus an der Stelle beschreibt. Das bedeutet natürlich Wachstum, das braucht auch Zeit, bis ich das lerne. Jesus war mit seinen Jüngern gute zwei Jahre unterwegs und die mussten einiges in der Zeit lernen. Da haben sie irgendwie sich damit rumgeschlagen, wen hat Gott wohl am liebsten, wen hat Jesus wohl am liebsten von uns Jüngern. Oder sie haben den Kindern gesagt, komm, verzieht euch, Jesus hat Besseres zu tun, ihr stört bloß. Oder Petrus hat ihn verleugnet. Also da gab es etliche Prozesse, die sie durchgehen mussten in dem Lernen, bis Petrus zum Beispiel zu diesem Fels der damaligen Gemeinde geworden ist. Das braucht einfach auch Zeit. Das brauchte Zeit damals in Rom für die unterschiedlichen Gruppen und das braucht auch für uns Zeit. Und oftmals ist ja dann die Frage, wer geht den ersten Schritt, wenn es Stress miteinander gibt. In unserer Ehe war das oft so der Punkt, wer geht bei uns den ersten Schritt, wenn es irgendwie gekracht hat, wenn wir uns gestritten haben. Wir haben uns eigentlich nie gestritten. Sondern bei uns funktioniert das immer so, wenn irgendetwas ist und wir kommen nicht gut miteinander klar, dann ziehe ich mich in mein Schneckenhaus zurück und dann wäre ich einfach ruhig und dann sage ich nichts mehr. Und meine Frau, blöderweise, ist sie genauso gestrickt wie ich, sie zieht sich in ihr Schneckenhaus zurück und dann ist da, wie nennt sich das, so stille, also so ein Eiszeit, ja genau, Eiszeit trifft das gut, genau. Dann ist Eiszeit, dann ist Ruhe, dann redet keiner mehr mit dem anderen und es wird eigentlich immer schlimmer und es wird immer schlimmer. Und dann, wer macht den ersten Schritt? Wer geht auf den anderen zu? Und das hat blöderweise Jahre gedauert, bis wir diesen Prozess mal unter die Füße gekriegt haben und nicht immer wieder an dieser gleichen Stelle gestolpert sind. Wer macht den ersten Schritt? Paulus gibt im Vers 6 die Antwort drauf. Schon damals, als wir noch hilflos der Sünde ausgeliefert waren, ist Christus zur rechten Zeit für uns gottlose Menschen gestorben. Kaum jemand von uns würde für einen anderen Menschen sterben, selbst wenn er schuldlos wäre. Es mag ja vorkommen, dass einer sein Leben für den einen ganz besonders gütigen Menschen opfert. Gott aber hat uns seine große Liebe gerade dadurch erwiesen, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Also wer hat den ersten Schritt getan? Jesus hat den ersten Schritt getan. Er ist gestorben in der Zeit, als wir noch Sünder waren. Und er ist unser Vorbild, dem wir nacheifern wollen. Also wer macht den ersten Schritt? Ich mache den ersten Schritt, um auf den anderen zuzugehen. Gott hat diesen Schritt auf uns zugetan ohne Vorleistung. Er hat nicht erst gewartet, bis wir besonders fromm sind. Eigentlich können wir gar nichts tun, wir können gar nicht so viel leisten, als dass Jesus irgendwann mit uns diesen Schritt geht, sondern er schenkt uns das einfach. Er geht diesen ersten Schritt. Und ich glaube, das war für die Gemeinde in Rom und das ist auch für uns ein Vorbild, diesen ersten Schritt zu gehen. Und ich finde es so wunderbar, wenn man hört und sieht, wenn dieser Schritt gegangen wird, wie Gott Heil bringt. Ohne dass man großartige Vorleistungen bringen muss. Ich möchte euch jetzt gleich ein Video zeigen, in dem so deutlich wird, wie Gottes heilenden Hände eingreifen, ohne irgendeine Vorleistung.
Ich denke, Jesus ist nur für die sogenannten schwachen Menschen. Als ich 8 Monate alt war, hat sich meine Eltern scheiden lassen. Der Vater hat die Mutter zum Teufel gejagt. Nachher bin ich zu meinen Grosseltern gekommen. Dann haben die zu mir geschaut, bis ich 3-jährig war, 3,5-jährig. Nachher ist es bei ihnen auch nicht mehr gegangen. Und dann bin ich zur Adoption freigegeben worden. Ich war sehr rebellisch und wollte nicht folgen und mich nicht unterordnen. Und so ist das halt immer extremer geworden. Bis ich kriminell geworden bin, bis ich mit den Drogen und Alkohol Probleme bekommen habe. Irgendwann habe ich einfach nicht mehr durchgesehen. Ich habe angefangen zu kiffen, angefangen härtere Drogen nehmen. LSD, Kokain, Heroin. Alles, was es damals gegeben hat, das hat mein Leben total über den Haufen gerührt. Ich habe nicht mehr gewusst, was unten und oben ist. Ich habe nicht mehr gewusst, wie das noch weitergehen soll. An einem Tag ist meine Mutter erkrankt an Unterleibskrebs. Und es ist so schlimm geworden, dass wir ihr nicht mehr helfen konnten. Sie ist dann heimgekommen zum Sterben. In dieser Zeit haben wir eine Hauspflegerin bekommen. Und diese Hauspflegerin hat uns das erste Mal von Jesus erzählt. Ich bin nachher mit ihr in einer Bibelstunde und habe gesagt, Jesus, ich möchte, dass du in mein Leben kommst, dass du mein Leben neu machst, weil ich selber bin nicht fähig. Und nachdem ich das gemacht habe, habe ich irgendwie gespürt, Gott ist in mein Leben reingekommen. Es hat etwas Neues angefangen. Aber ich habe noch nicht gemerkt, dass es auch noch eine andere Seite gibt, die mein Leben kämpft. Die Finsternis. Die mich gefangen gehalten haben, Drogen, Alkohol. In dem Sinne war ich so verstrickt und das war so stark. Und mir hat niemand etwas gesagt von dem, dass ich dort auch dagegen ankämpfen muss, dass ich mich 100% von dem wegwenden muss. Es reicht nicht nur, das Leben Jesus zu übergeben, es braucht auch eine Umkehr, ein Weglaufen vom alten Leben. Mein Leben ist dann eigentlich von dem Tag an, wo ich gemeint habe, jetzt wird alles gut, ist es dann erst recht bergab gegangen. Es ist nachher so schlimm geworden mit meiner Drogensucht, dass sie mich an einem schönen Tag verhaftet haben. In der Zeit, als ich im Gefängnis war, hat sich mein Vater das Leben genommen. Und ich war hier allein im Gefängnis, hatte keine Kollegen mehr, keine Familie mehr und habe selber eigentlich auch mit den Gedanken gespielt, mir das Leben zu nehmen. Da ist mir das erste Mal bewusst worden, dass ich Gott wirklich brauche. Ich habe immer probiert, dass ich alles selber in die Finger nehmen kann, dass ich selber der Stark bin und dass ich ohne ihn schon zu Gang komme. Ich dachte, Jesus ist nur für die sogenannten schwachen Menschen oder solche, die irgendeinen Komplex haben oder was weiß ich. Aber ich habe gemerkt, dass ich den Jesus noch viel mehr brauche als alle anderen. Und im Gefängnis habe ich angefangen zu Gott schreien und in dem Schreien hat er mich gehört. Und an dem Abend bin ich in meine Zellen hineingegangen und habe die Bibel vorgenommen und angefangen zu lesen. Und dann habe ich nur noch geheult. Ich habe die halbe Nacht geheult über all das, was ich gemacht habe, über alle Scheiße, die ich abgelassen habe. Über alles Elend. Ich konnte Gott um Vergebung bitten. Gott hat mir vergeben. Ich habe gespürt, wie Frieden und Freude in mein Herz hineinkommt, wie etwas Neues in mir anfängt. Wachsen und leben. Und ich bin dem im Gefängnis auf einmal der freiste Mann gewesen, obwohl ich eingesperrt war. Und das war für mich so gewaltig, zu erleben, als Eingesperrter der freiste zu sein. Eine Freiheit, die ich auf keinem Töff, mit keinem Gleitschirm, mit keinem von meinen Hobbys, die ich schon je gemacht habe, kann man das vergleichen. Freiheit, frei sein mit Gott, auch im Gefängnis. Es hat mir Kraft gegeben, um eine eigene Familie zu gründen, um Hoffnung zu haben.
Ich finde das wunderbar, wenn man sieht, wie Gott Heil macht, wie Gott das Heil um sich greift. Das ist, finde ich, immer sehr berührend. Zum Glück heilt Gott so wunderbar. Im zweiten Teil von dem fünften Kapitel, könnt ihr, das würde jetzt zu weit führen, könnt ihr zu Hause nachlesen. Da wird verglichen, das, was Jesus für uns getan hat, im Vergleich zu dem, was Adam für die Menschheit getan hat. Und es wird dabei die Größe von dem, was Jesus getan hat, ganz deutlich. Durch Jesus, durch den Glauben, durch das Anvertrauen meines Lebens darf ich heil werden, darf ich den Frieden Gottes erleben, darf ich in der Herrlichkeit mit Gott mit dabei sein. Sein Heil gilt auch in den Herausforderungen, in denen ich stehe. Und ich möchte heute Morgen dich herausfordern. Wenn du weißt, vielleicht wenn du mit jemandem Krach in der Gemeinde hast, wo du merkst, dass die Beziehung ist nicht in Ordnung, das ist nicht wirklich gut, dann möchte ich dir Mut machen, auf die Person zuzugehen und heil werden zuzulassen. Vielleicht, wenn es deine Mutter ist, wo du weißt, da ist ein Gespräch notwendig. Wenn es dein Vater vielleicht ist, wo du weißt, ich muss hingehen und ich muss irgendwas in Ordnung bringen, dann möchte ich dich ermutigen, dass du diesen Schritt gehst. Wenn du vielleicht in der Gemeinde weißt, du hast jemand verletzt oder vielleicht du selbst bist verletzt worden und trägst das noch mit dir rum, dann möchte ich dich herausfordern und dich fragen, willst du heute Morgen festmachen, ich werde das selbst erfahrene Heil auch in dieser Beziehung leben. Ich werde auf diese Person zugehen, mit ihr in Liebe und Klarheit sprechen, ausräumen, was uns trennt und Raum schaffen für Vergebung und ehrliche und herzliche Liebe. Willst du wachsen in deinem Charakter? Willst du in deinem Umfeld Heil erleben? Willst du diesen Frieden Gottes nicht nur selbst in Anspruch nehmen, sondern mit dafür sorgen, dass sich der Frieden in deinem Umfeld ausbreitet? Dann ist es heute, vielleicht morgen, diese Woche, dran, einen wichtigen Schritt für dich zu gehen. Und ich möchte gern für dich dafür noch beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass du ohne irgendeiner Vorleistung für uns gestorben bist und die Schuld getragen hast. Deine Gnade gilt vorbehaltlos und es ist wunderbar, selbst zu erleben, wie du mich heil machst, wie du diesen Mann aus dem Video heil machst, wie du viele von uns schon heil gemacht hast und wir dein Heil erleben dürfen. Und ich bete jetzt für jeden von uns, der weiß, ich bin dran, einen Schritt zu gehen, damit das Heil auch in meinem Umfeld fassbar wird. Ich bete, dass du Mut und Entschlossenheit dazu schenkst. Ich bete darum, dass du bewahrst vor dem Aufschieben, sondern dass du uns den Mut schenkst, diesen Schritt zu gehen. Und ich bete auch um die richtigen Worte, um die richtige Art in diesem Gespräch. Und ich bete darum, dass wir in unserem Umfeld erleben dürfen, wie du heilst. Mit deiner grenzenlosen Liebe, mit deiner grenzenlosen Vergebung. Vielen Dank für dieses wunderbare Geschenk, das du uns machst und dass du uns hilfst, jetzt selber einen Schritt zu gehen. Amen.